Nachdem die Kanonen des Zweiten Weltkriegs verstummt waren, richteten die Alliierten im Bestreben nach Nachkriegsgerechtigkeit nacheinander zwei internationale Militärtribunale in Nürnberg und Tokio ein. Auf der anderen Seite des ostasiatischen Schlachtfeldes, China, das am längsten gelitten hatte, verspricht sich ein Wiederaufbau der Weltordnung im Prozess gegen japanische Kriegsverbrecher. Ich bin Barak Kushner, Professor am Institut für Asien- und Nahoststudien der Universität Cambridge. Ich beschäftige mich seit langem mit der Erforschung ostasiatischer Geschichte. Ich habe auch mehrere Bücher zu den chinesischen Kriegsverbrecherprozessen gegen die Japaner auf Englisch veröffentlicht. Für diesen Dokumentarfilm habe ich das Filmteam auf Reisen nach Großbritannien, Japan und China begleitet, um nach relevanten Archiven und Dokumenten zu suchen. Die Familie umarmte sich und weinte. Es war der Beginn seines neuen Lebens. Wir besuchten und befragten historische Zeitzeugen und deren Nachkommen im Versuch, begrabene, jedoch bedeutende Geschichte wieder ans Licht zu bringen. Chinas Nachkriegsprozesse gegen japanische Kriegsverbrecher. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind 80 Jahre vergangen. Heute begeben wir uns auf eine Geschichtsreise mit dem Fokus auf die 12 Militärtribunale im Zeitraum zwischen 1945 und 1956, bei denen China japanische Kriegsverbrecher vor Gericht stellte. Wie hat sich das chinesische Justizsystem der beispiellosen Herausforderungen des Völkerrechts gestellt? Wie setzten die chinesischen Gerichte die neue Politik des Völkerstrafrechts in die Praxis um? Konnte sich China nach 14 Jahren Krieg und unzähligen Gräueltaten auf seine eigenen Gerichte verlassen, um Gerechtigkeit zu erlangen? Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden. Der Zweite Weltkrieg war eine beispiellose Katastrophe in der Geschichte der Menschheit. Deutschland, Italien und Japan bildeten ein faschistisches Militärbündnis, das seine Tentakel der Aggression über die ganze Welt ausbreitete. Mehr als 80 Länder und Regionen und etwa 2 Milliarden Menschen wurden von den Flammen des Krieges verschlungen. Die Zahl der militärischen und zivilen Opfer überstieg 100 Millionen, mit Sachschäden, die auf über 4 Billionen US-Dollar geschätzt werden. China, das Hauptschlachtfeld in Ostasien während des Zweiten Weltkriegs, zahlte mit den 14 Jahren des Widerstandskrieges einen hohen Preis. Chinesischer Widerstand war maßgeblich daran beteiligt, den japanischen militärischen Vormarsch aufzuhalten. Die Chinesen kämpften schließlich erfolgreich gegen mehr als 2/3 der gesamten japanischen Landstreitkräfte und bildeten eine entscheidende Koordination mit strategischen Operationen auf den europäischen und pazifischen Schlachtfeldern. Als endlich die Morgendämmerung des Friedens anbrach, hatte sich die schmerzliche Erfahrung des Krieges bereits tief in die Psyche der Nation eingebrannt. Um die anhaltende Gewalt einzudämmen und einen neuen Pfad des Friedens zu finden, unternahm die internationale Gemeinschaft die erste globale Anstrengung, Instrumente des Völkerrechts zu implementieren, um Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. In Europa errichteten die Alliierten in Nürnberg den Internationalen Militärgerichtshof, um deutsche Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Im asiatisch-pazifischen Raum richteten 11 alliierte Länder den Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten in Tokio ein, um japanische Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen und organisierten einen Prozess gegen Kriegsverbrecher der Klasse A, bekannt als der Tokio-Prozess. Zusätzlich organisierten China, die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und andere alliierte Länder mehr als 50 Prozesse gegen Kriegsverbrecher der Klasse B und C, um die Ideale der Gerechtigkeit und der Menschenwürde zu wahren. Das Konzept der Kriegsprozesse hat einen langen Verlauf genommen. Ab dem 19. Jahrhundert kam die internationale Gemeinschaft nach und nach zu einem Konsens über illegale Kriegshandlungen. Von allen Verbrechen fügt Krieg der Menschheit den größten Schaden zu, und diese Verbrechen sollten vor Gericht gestellt werden.
In der Nürnberger Charta wurden Verbrechen in drei Kategorien eingeteilt. Demnach ist die erste, Krieg zu führen oder einen Krieg auszulösen, was in der Regel als Akt der Aggression verbrieft wird. Die zweite Kategorie betrifft Kriegsverbrechen. Diese fasst alle Verbrechen auf, die während eines Krieges begangen wurden. Es gibt auch eine dritte Kategorie, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wird und sich auf alle Verbrechen an Nichtkombattanten außerhalb militärischer Operationen bezieht.
Es ist wichtig, nach einem großen Krieg, in dem so viele Gräueltaten begangen wurden, ein formelles Rechenschaftsverfahren einzuführen. Auch um sagen zu können, dass Menschen für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Ausgehend von den Entscheidungen der Untersuchungskommission der UN zu Kriegsverbrechen nach Ende des Krieges und nach der Einrichtung zweier internationaler Militärtribunale begann China, seine eigenen Kriegsverbrechertribunale aufzustellen, und zwar im ganzen Land verteilt in 10 Städten. Shenyang, Beijing, Taiyuan, Jinan, Suzhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Taipei und Guangzhou. Die Anwendung des Rechts ist für jedes Kriegsverbrechertribunal von grundlegender Bedeutung. In welchem rechtlichen Rahmen haben die Chinesen sich bewegt? Wer waren die Angeklagten? Und im weiteren Kontext der Verfolgung von Kriegsverbrechen durch die Alliierten, wie koordinierten die Chinesen den Prozess mit internationalen Gerichtsverfahren? In China galten dieselben drei Kategorien, die im Völkerrecht definiert worden waren: Verbrechen gegen den Frieden, konventionelle Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie wurden verwendet und kodifiziert in den Vorschriften für die Aburteilung von Kriegsverbrechern, herausgegeben von der nationalistischen Regierung am 23. Oktober 1946.
Die Prozesse der nationalistischen Regierungen, um japanische Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, wurden von der chinesischen Regierung eigenständig organisiert. Es mussten Rechtsgrundlagen und Präzedenzfälle ausgearbeitet werden, wobei selbstverständlich die erste Referenz die Nürnberger Charta und die Charta von Tokio als überkommende Kategorien für Verbrechen waren. Erkennbar ist aber, dass sie sich hauptsächlich auf die Verurteilung von Kriminellen der Klassen B und C konzentrierten, das heißt auf diejenigen, die Kriegsgräueltaten begangen hatten.
Dies ist eines der ältesten Hauptstadttore der Ming-Dynastie in der Stadt Nanjing. Vor mehr als 80 Jahren, am 13. Dezember 1937, marschierten die kaiserlichen Streitkräfte Japans durch genau dieses Tor in die damalige chinesische Hauptstadt Nanjing. Das anschließende Massaker gehörte zu den schrecklichsten in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. In den folgenden 6 Wochen wandten japanische Truppen ihre Waffen gegen unbewaffnete chinesische Zivilisten und Kriegsgefangene an, massakrierten, plünderten und vergewaltigten die Zivilisten und die Kriegsgefangenen.
Nanjing ist ein so wichtiger und symbolischer Fall. Es war die Hauptstadt, die besetzt wurde. Wir stehen vor dem Problem der Massenkriminalität gegen Zivilisten in besonders grausamem und brutalem Maße. Es gibt viele Berichte von westlichen Augenzeugen, wie Missionare, Lehrer, Diplomaten, die all diese Gräueltaten detailliert beschrieben.
Der Internationale Militärgerichtshof für den Fernen Osten designierte das Massaker von Nanjing als gesondertes Element der Strafverfolgung. Auf dem Anklagestuhl saß der höchste Befehlshaber, verantwortlich für die Gräueltaten mehrerer japanischer Divisionen. Matsui Iwane, Kommandeur der Armee der japanischen Streitkräfte, verübte das Massaker. Als Matsui Iwane in Tokio vor Gericht gestellt wurde, gab er zu, dass sein Untergebener Tani Hisao, ehemaliger Kommandeur der 6. Division der japanischen Armee in China, einer der Divisionskommandeure war, der für das Massaker von Nanjing verantwortlich gemacht werden sollte. Der Name Tani Hisao kam sehr früh ins Blickfeld der nationalistischen Regierung bei ihren Kriegsverbrecherermittlungen. Im Oktober 1945 übermittelte die nationalistische Regierung eine Liste der wichtigsten japanischen Kriegsverbrecher ans alliierte Hauptquartier. Tani Hisao belegte den 3. Platz auf der Liste. Dies ist der ehemalige Standort des Kriegsverbrechertribunals von Nanjing. Am 6. Februar 1947 eröffnete das Tribunal in der großen Huangpu-Halle seine Gerichtssitzung zu dem öffentlichen Prozess gegen Tanihisao. An diesem Tag nahm der 38-jährige Vorsitzende des Tribunals, Shi Meiyu, dieses Foto am Eingang des Auditoriums auf. Mein Vater wurde nach drei Kriterien ausgewählt. Er musste sich im Gesetz sehr gut auskennen, eine zweite Sprache fließend beherrschen und jung sein. Zufällig erfüllte er all diese Bedingungen. Laut den Zeitungen der damaligen Zeit war am Tag des Prozesses sowohl oben als auch unten der Veranstaltungsort voll belegt. Und mehrere hundert weitere standen in der Nähe, um das Geschehen zu beobachten. Andere versammelten sich sogar vor dem Auditorium, um zuzuhören. Die Staatsanwaltschaft verlas zunächst eine lange Anklageschrift gegen Tanihisao und beschuldigte ihn, an der Konspiration zur Invasion Chinas beteiligt gewesen zu sein und der Führung von Truppen, die nach der Einnahme von Nanjing an Massakern, Vergewaltigungen und Plünderungen von sowohl Soldaten als auch Zivilisten teilnahmen. Der oberste Richter Shi Meiyu befragte dann Tani zu seiner Verantwortung für das Massaker von Nanjing. Daraufhin behauptete Tani, dass seine Truppen nie einen einzigen Zivilisten getötet hätten. Als die Japaner sich weigerten, ihre Verbrechen einzugestehen, ließ er Shi Meiyu Skelettüberreste ausgraben und sie sogar auf die Gerichtsbank legen. Acht Schädel und viele Knochen. Jeder Schädel mit tödlichen Verletzungen, darunter die von drei Frauen. Diese Knochen waren in dem Bereich vor dem Zhonghua-Tor ausgegraben worden, wo die Division von Tanihisao stationiert war. Auch aus der Öffentlichkeit strömten immer wieder Beweise hinein. Tausende Zivilisten legten Beweismaterial zu Kriegsverbrechen vor. Darunter ein Fotoalbum mit 16 Schwarz-Weiß-Bildern, was als Nummer 1 Beweis des Kriegsverbrechertribunals von Nanjing im Fall des Massakers bezeichnet wurde. Dieses Album stammte von einem jungen Einwohner Nanjings namens Wu Xuan.
Mein Vater war 1937 14 Jahre alt. Der Klassenkamerad meines Vaters, Luo Jin, arbeitete zu dieser Zeit als Auszubildender in einem Fotostudio in Nanjing. Die Japaner brachten ihm eine Rolle Film zur Entwicklung. Nachdem er es entwickelt hatte, sah er, dass es sich um unmenschliche Taten, die sie begangen hatten, handelte. Er war sehr wütend und stellte einen zusätzlichen Abzug her. Später sickerte die Information durch und die Japaner kamen, um Nachforschungen anzustellen. Also versteckte Luo Jin das Album in einem Wandspalt in der Toilette des Pilu-Tempels. Später kam dieses kleine Album in die Hände meines Vaters. Der Ort, an dem wir jetzt stehen, ist original der, an dem mein Vater das kleine Album gefunden hat. Er behielt dieses Album immer bei sich. Später, im Jahr 1946, als Tanihisao vor Gericht stand, nahm mein Vater es von zu Hause mit und übergab es der beratenden Versammlung der Nationalistischen Partei in Nanjing. Er sagte, er hätte beim Aufbewahren des Albums das Vertrauen gehabt, dass es eines Tages eine entscheidende Rolle spielen würde bei der Abrechnung mit den Japanern.
Eine zunehmende Menge an Beweismaterial zeigte, dass die Verantwortlichen für das Massaker nicht nur hochrangige Kommandeure wie Tanihisao involvierte, sondern auch viele japanische Offiziere der unteren und mittleren Ebene, die direkt an den Morden und der Gewalt beteiligt waren. Während das Tribunal von Nanjing intensiv Beweise zusammentrug, wurde ein weiteres wichtiges Stück aus Tokio, Shi Meiyu, vorgelegt. Im Tokyo Nichi Shimbun vom 13. Dezember 1937 erschien ein Artikel mit dem Titel Contest to Kill 100 People Sets New Record. Wettkampf um die Tötung von 100 Menschen stellt neuen Rekord auf, welcher den Tötungswettbewerb, der von den japanischen Nachwuchsoffizieren Mukai Toshiaki und Noda Tsuyoshi in China durchgeführt wurde, dokumentiert. Gao Wenbin, Sekretär und Dolmetscher für den chinesischen Staatsanwalt Jiang Zhichun beim Prozess in Tokio, entdeckte diesen Zeitungsartikel im Rahmen der Arbeit. Herr Gao Wenbin besuchte japanische Medienarchive, insbesondere um nach Aufzeichnungen vor und nach dem Massaker von Nanjing zu suchen, um zu sehen, wie die Japaner darüber berichtet hatten. In der Tokyo Nichi Shimbun fand er fortlaufende Berichte über zwei Männer, die auf dem Weg von Shanghai nach Nanjing beschlossen, herauszufinden, wer mit dem militärischen Schwert mehr chinesische Soldaten und Zivilisten töten konnte. Sofort schickte er ein Telegramm an Shi Miyu, um ihn zu informieren. Und diesseits ließ mein Vater das alliierte Hauptquartier ermitteln. Bei der Untersuchung stellten sie fest, dass die beiden Männer bereits entlassen worden waren, um ihren Lebensunterhalt mit Straßenverkauf in Japan zu verdienen. Die Alliierten leiteten schnell die Festnahme und Ermittlungen gegen zwei Kriegsverbrecher ein. Zur gleichen Zeit erreichte der Prozess gegen Tan Yixiao vor dem Nanjing-Tribunal seinen kritischsten Höhepunkt. Im Gerichtssaal wurde eine Vielzahl von Beweisen vorgelegt. Mehr als 80 Zeugen sagten vor Gericht aus. Su Chuan-ing, Vizepräsident der World Red Swastika Society, der Nanjing-Zweigstelle, beschrieb, was er aus erster Hand erlebt hatte, als die World Red Swastika Society menschliche Überreste zusammentrug. Es gab kaum einen Flecken Erde ohne Leichname. Die Professoren der Jilin University, Cyril Bates, Smythe und andere beschrieben die schrecklichen Szenen, die sie mit eigenen Augen gesehen hatten. Vergewaltigungen, Erschießungen, Bajonettstiche, viele Leichen auf der Straße und Menschen in der Sicherheitszone erlitten extreme Misshandlungen. Nach Durchführung umfangreicher Ermittlungen hatte das Gericht tausende von Beweisstücken zusammengetragen. Aufzeichnungen über Bestattungen der World Red Swastika Society und der Zhongshan-Halle, zahlreiche Petitionen aus Nanjing, die die Gräueltaten des japanischen Militärs anprangerten, Ermittlungsprotokolle von Opfern, darunter Li Xueying, Bai Zhengrong und Liang Tingfang, sowie andere Zeugen. Bücher, die von Chinesen und Ausländern geschrieben wurden, die sich während des Massakers in Nanjing aufhielten. Die 16 von Wu Xuan aufgestellten Fotografien, die von japanischen Truppen selbst aufgenommen worden waren, wurden auch zu entscheidenden Beweismitteln. Zeugen, Beweise und Zeugenaussagen zeichneten die Gräueltaten der japanischen Truppen in Nanjing auf. Zutiefst schockierend war dies nur die Spitze des Eisberges. Konfrontiert mit diesen unwiderlegbaren Beweisen, berichtete eine Zeitung, dass Tan Yixiao es nicht wagte, den Kopf zu heben. Ich stehe vor einer Replik des Urteils aus dem Prozess gegen Tan Yixiao, der Anfang 1947 für seine Verantwortung beim Massaker von Nanjing für schuldig befunden und zum Tode verurteilt wurde. In dem Urteil hieß es, die 6. Division der Kaiserlichen Japanischen Armee unter Tan Yixiao, die 16. Division unter Nakajima, die 18. Division unter Ushijima und die 114. Division unter Suematsu operierten alle unter dem Kommando von General Matsui Iwane. Die Soldaten verübten als Vergeltung ein geplantes Massaker. Die Truppen wüteten in verschiedenen Bezirken und verübten Massentötungen sowie Vergewaltigungen, Plünderungen, Brandstiftung und andere Gräueltaten. Die Zahl der gefangenen chinesischen Soldaten und Zivilisten, die brutal abgeschlachtet wurden, überstieg 300.000, was sich deutlich von Einzelfällen unterschied, die durch schlechte Aufsicht zustande kamen. Dieses Urteil in Form eines Rechtsdokuments beschrieb den Prozess um das Massaker von Nanjing und fand damit seinen Abschluss. Es diente nicht nur als juristisches Urteil, sondern auch als historischer Abschluss. Obwohl nur Tan Yixiao als hochrangiger Befehlshaber an Nanjing ausgeliefert wurde, diente der gesamte Prozess einer juristischen Feststellung des Sachverhalts über die Gräueltaten der japanischen Invasionsarmee beim Massaker von Nanjing. Tan Yixiaos Verbrechen wurden beschrieben als gemeinschaftlich den Truppen erlauben, zu massakrieren, zu plündern und zu vergewaltigen. Dies unterstrich insbesondere das Wesen der Komplizenschaft, was eigentlich darauf hinausläuft, alle anderen Verantwortlichen für die Gräueltaten der japanischen Invasionsarmee beim Massaker von Nanjing in Abwesenheit vor Gericht zu stellen. Im August 1947 wurden die japanischen Kriegsverbrecher Mukai Toshiaki und Noda Tsuyoshi, die an den Tötungswettkämpfen in China teilgenommen hatten, nacheinander verhaftet und von den Alliierten an ein Kriegsverbrechertribunal in Nanjing ausgeliefert, wo sie gemeinsam überprüft und zusammen mit Tanaka Gunkichi vor Gericht gestellt wurden. Tanaka war ein Kompaniekommandeur, der Untergebener von Tan Yixiao und für den Tod von mehr als 300 chinesischen Staatsbürgern verantwortlich war. Am 18. Dezember 1947 wurden die drei Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt wegen gemeinschaftlicher und kontinuierlicher Massakrierung Kriegsgefangener und Nichtkombattanten. Ein Jahr später, am 12. November 1948, stellte der Internationale Militärgerichtshof für den Fernen Osten die Verantwortlichkeit von Matsui Iwane für das Massaker von Nanjing fest und verurteilte ihn zum Tode durch Erhängen.
Nicht verwunderlich ist es, dass China beschloss, einen solchen symbolischen Fall wie das Massaker von Nanjing sowohl vor dem Tokyota-Tribunal als auch vor einem nationalistischen Gericht zu stellen. Die Bedeutung von Nanjing ist, dass sie in einer Reihe mit anderen Märtyrerstädten steht, die ähnliche Schicksale erlitten hatten, was die Idee untermauert, dass Verbrechen im Krieg gegen Zivilisten und Nichtkombattanten nicht ungestraft bleiben sollten.
Gerade wegen Chinas Prozessen, zusammen mit denen, die von anderen alliierten Ländern durchgeführt wurden, war die Nachkriegsjustiz in der Lage, viele Ebenen der am Krieg Beteiligten zu erreichen. Der Prozess um das Massaker von Nanjing hat die schockierenden Verbrechen der japanischen Armee gegen die Menschlichkeit in die Annalen der Menschheitsgeschichte eingebrannt. Mehrere historische Archive belegen, dass bei vielen Kriegsverbrechertribunalen der nationalistischen Regierung japanische Kriegsverbrecher versuchten, von ihrer Verantwortung abzulenken. Die Kommandeure behaupteten, ich hatte das Auftreten dieses Vorfalls absolut nicht zugelassen oder angestiftet. Ich habe überhaupt keine Kenntnis davon. In ähnlicher Weise argumentierten die Soldaten, alles geschah auf Befehl der Vorgesetzten. Und sie flehten, bitte erwägen Sie nicht, mich als Kriegsverbrecher zu deklarieren. Viele Japaner in Kriegsverbrecherprozessen versuchten, die eigene Schuld auf andere abzuwälzen. Wenn ein hochrangiger Befehlshaber nicht am Tatort war und vom Tatverhalten seiner Untergebenen nichts wusste, oder wenn ein niedrigrangiger Soldat sein Verhalten Befehlen von Vorgesetzten zuschrieb, was sollte man da tun? Im Oktober 1945 hielt das US-Militär ein Tribunal in Manila ab, um den japanischen Armeegeneral Yamashita Tomoyuki, bekannt als der Tiger von Malaya, vor Gericht zu stellen. In dem Urteil hieß es, wo Morde und Vergewaltigungen und bösartige, rachsüchtige Handlungen weit verbreitete Straftaten sind und es keinen effektiven Versuch eines Kommandanten gibt, diese Straftaten aufzudecken und einzudämmen, dann muss jeder Kommandant zur Verantwortung gezogen, ja sogar strafrechtlich für die gesetzlosen Taten seiner Truppe haftbar gemacht werden. Seitdem wurde das Prinzip der Befehlsverantwortung von internationalen Gerichten aufrechterhalten und eingesetzt. In den Vorschriften über die Gerichtsverfahren gegen Kriegsverbrecher, die von der nationalistischen Regierung verkündet wurden, ist in Artikel 9 die Verfolgung strafrechtlicher Verantwortung hochrangiger Kriegsverbrecher klar definiert. Gleichzeitig hieß es in Artikel 8, dass Kriegsverbrecher sich nicht auf Befreiung von der Verantwortung aufgrund der Ausführung höherer Befehle berufen könnten. Früher galt Krieg als offizielle Handlung und Einzelpersonen sollten nicht für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Jedoch nach dem Ersten Weltkrieg wurde festgelegt, dass auch Einzelne für Kriegsverbrechen verantwortlich sein müssen. Die Nürnberger Charta und die Charta von Tokio legten eine Reihe von Verbrechen und Prinzipien des Völkerrechts fest, einschließlich des Grundsatzes, dass weder offizieller Status noch das Prinzip der Befehlsverantwortung von der eigenen Verantwortung und das Prinzip, dass Gehorsam gegenüber höheren Befehlen nicht von der eigenen Haftung befreit. Durch diese drei Prinzipien konnten Initiatoren eines Krieges, hochrangige Befehlshaber von Gräueltaten und solche auf niedrigerer Ebene, die Gräueltaten begingen, alle vor Gericht gestellt werden. Das ist die Stadt Gaomi in der Provinz Shandong. Im September 1944 wurde ein Dorfbewohner namens Liu Liaren von den Japanern gewaltsam nach Hokkaido zum Arbeiten in ein Kohlebergwerk verschleppt. Jeder, der relativ groß und jung war, wurde mit Seilen gefesselt und mit vorgehaltener Waffe abmarschiert, eine erzwungene Entführung. Nach mehrtägiger Haft
wurden sie in einem Güterzug nach Qingdao verfrachtet und es dauerte mehr als einen halben Monat, ehe sie in Japan ankamen. Die Stiliste und Yu Lianren ist genau hier. Verzeichnis der chinesischen Zwangsarbeiter, die nach Japan verschleppt wurden. Yu Lianren, ja, hier ist er. Wie viele Personen sind insgesamt in diesem Register? 38.948 Menschen sind hier eingetragen. Als sie abreisten, waren es mehr als 43.000. Aber als sie in Japan ankamen, waren einige von ihnen ins Meer geworfen worden. Einige hatten Durchfall, Ruhe oder Infektionskrankheiten. Also warf man sie über Bord. Nach dem Ausbruch des Pazifikkrieges stieg Japans Inlandsnachfrage nach Arbeitskräften dramatisch an. Im November 1942 genehmigte das japanische Kabinett den Transport einer großen Anzahl chinesischer Arbeiter nach Japan. Die gewaltsame Verschleppung von Menschen aus dem Ausland ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Um ihre Verbrechen zu vertuschen, sperrten sie zuerst die Chinesen, die kurz davor standen, gewaltsam nach Japan verschickt zu werden, in konzentrationslagerähnlichen Einrichtungen ein, wo sie ein kurzes Training durchliefen, um dann sogenannte Arbeitsverträge zu unterzeichnen. Auf diese Weise wurden Chinesen dazu gebracht, nach Japan zu gehen, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Das Xinhua-Lager in Jinan, Provinz Shandong, war beispielhaft für die harten Kriegsgefangenenlager, die die Japaner einrichteten. Vor mehr als 80 Jahren war dieser Ort ein Albtraum für unzählige Zivilisten und Kriegsgefangene. Hier traf ich Xiao Lei. Er ist Sohn eines Überlebenden des Xinhua-Lagers namens Xiao Su. Mein Vater wurde 1944 verhaftet und dorthin gebracht. Er fristete ein unmenschliches Dasein im Xinhua-Lager. Mein Vater schrieb einen Artikel. Das Xinhua-Lager ist ein Höllenpalast, ein Konzentrationslager, eine Mörderhöhle. Über 30 von ihnen wurden mit Seilen an der Bajonettspitze direkt an diesen Ort ins Xinhua-Lager eskortiert. Hier, dann wurden sie nackt ausgezogen und gezwungen, die blutbefleckten Kleider toter Gefangener zu tragen und ihre Köpfe rasiert. Zu essen gab es verdorbenen Reis mit Schimmel und Wurmbefall. Sobald man das Xinhua-Lager betrat, war die Sterblichkeitsrate sehr hoch. Mehr als 10 aus ihrer Gruppe von über 30 Personen starben. Am 26. März 1946 verhaftete das Büro der Kriegsgefangenenverwaltung von Jinan den letzten und dienstältesten Direktor des Xinhua-Lagers, Leutnant Aoi Masamitsu, und übergaben ihn den Behörden zur Verhandlung vor dem Jinan-Tribunal. In diesem War Criminal Evidence Investigation Report, einem Originaldokument, wurde die Szene, dem das Gericht während seiner Untersuchung im Xinhua-Lager beiwohnte, aufgezeichnet. Bei näherer Betrachtung gab es im Osthof 3 nach Süden ausgerichtete Zimmer mit Holzkojen im Inneren. Die Kojen zeigten Spuren von Blut, das auf den Boden geflossen war, und der faulige Geruch hing noch in der Luft. In vorherigen Gerichtsverhandlungen sagten Überlebende Qi Ziqu, Li Mingke, Wu Qinghua und andere vor Gericht aus. In ihren Zeugenaussagen wurde berichtet, wie Aoi Masamitsu Menschen befohlen hatte, Gefangenen mit tödliche Giftstoffe wie Quecksilberchloridinjektionen und reine Carbolsäure zu injizieren, sowie über andere Gräueltaten, einschließlich Freiheitsentzug, Folter und die Erschießung Gefangener, die zu fliehen versuchten. Angesichts dieser Anschuldigungen beharrte Aoi Masamitsu darauf, dass alles, was ich während meiner Amtszeit als Direktor des Xinhua-Lagers getan habe, geschah auf Befehl. Er glaubte, dass er für diese Gräueltaten nicht zur Verantwortung gezogen werden sollte. Dieses Gebäude, einst das Hauptquartier des 2. Befriedungsgebietkommandos der nationalistischen Regierung, ist heute das Postgebäude von Jinan. Das damalige Jinan-Tribunal wurde in diesem Hauptquartier eingerichtet. Am 26. September 1946, angesichts der Verbrechen, die die japanische Armee im Lager Xinhua begangen hatte, und der enormen öffentlichen Empörung, organisierte das Tribunal von Jinan einen groß angelegten öffentlichen Prozess. In den Prozessakten aus dieser Zeit sind die Auseinandersetzungen im Gerichtssaal festgehalten. Der Richter fragte, Haben Sie jemals von der 1929er Genfer Konvention über Kriegsgefangene Kenntnis erhalten? Aoi Masamitsu antwortete, ich habe es einmal gesehen, aber kann mich nicht mehr genau erinnern. Der Richter fragte dann, warum haben Sie Gefangene misshandelt und damit gegen die internationale Konvention verstoßen? Aoi argumentierte, ich möchte meinen Standpunkt klarstellen. Ich bin ein Leutnant mit geringer Befugnis. Alles musste gemäß übergeordneten Befehlen durchgeführt werden. Der Richter wendete ein, die Verwaltung von Gefangenen sollte internationalen Konventionen entsprechen. Man kann sich der Verantwortung nicht entziehen, indem man behauptet, man habe höhere Befehle befolgt. Am 4. Oktober 1946 verurteilte das Militärtribunal von Jinan Aoi zum Tode. Wegen Missbrauchsverbrechen und der Tötung von Gefangenen, der Haltung von Gefangenen wie Sklaven und der Zwangsarbeit entgegen internationalen Konventionen. Das Urteil bestätigte, dass während seiner Amtszeit die Zahl der Toten im Lager Xinhua insgesamt mehr als 1000 Menschen erreichte. Im Urteil hieß es, selbst wenn Aoi den Befehl zum Schießen befolgte, war der Befehl illegal. Nach dem Gesetz kann Aoi nicht von der strafrechtlichen Verantwortung des gemeinschaftlichen Mordes befreit werden. Dieser Fall zeigt anschaulich den dahinterstehenden Grundsatz, dass Gehorsam gegenüber höheren Befehlen nicht von der Haftung befreit. Kriegsverbrecher werden daran gehindert, sich einer so einfachen Verteidigung zu bedienen, um ihrer Schuld zu entkommen. Die Tokio- und Nürnberger Prozesse stellten hauptsächlich hochrangige japanische und deutsche Beamte und Würdenträger vor Gericht. Daher ging es nicht um die Ausführung von übergeordneten Befehlen und somit wurde das Thema während der Prozesse nicht wirklich behandelt. Daher verlieh die Anwendung dieser Richtlinie durch die nationalistische Regierung ihm eine wirkliche praktische Bedeutung. Ich stehe hier vor dem Ort, an dem einst das Militärtribunal von Shanghai stattfand. Wir lernten aus dem Prozessprotokoll nicht nur über die Gräueltaten, die das japanische Militär gegen die Chinesen verübte, sondern auch, wie sie ihre Misshandlungen auf die in China lebenden Ausländer ausweiteten. Angesichts dieser internationalen Aufmerksamkeit konnte China verantworten und sicherstellen, dass ihre Gerichtsprozesse den gemeinsamen Zielen der Alliierten entsprachen? Nachdem der Pazifikkrieg 1941 in vollem Umfang ausgebrochen war, besetzten japanische Truppen die Konzessionen von Shanghai und richteten Internierungslager ein, um alliierte Staatsangehörige, die in der Stadt lebten, zu inhaftieren. Bis Ende September 1944 waren über 6200 Menschen aus mehr als 10 Ländern im Alter zwischen 6 Monaten und 88 Jahren in den Internierungslagern in Shanghai inhaftiert worden. Um mehr über die Geschichte zu erfahren, besuchte ich das Imperial War Museum in London, England, in der Hoffnung, mündliche Aufzeichnungen von Überlebenden der Internierungslager für Expatriates in Shanghai zu finden.
Kinder wurden unzureichend ernährt. Nun, es reichte nicht aus, um die Kinder zu ernähren. Die Ernährung war völlig unzureichend. Die Japaner waren sehr unberechenbar. An manchen Tagen widerfuhr uns so gut wie nichts. Und wenn doch, gingen wir davon aus, dass sie eine Niederlage irgendwo erlitten hatten. Da konnten sie besonders beleidigend sein. Ich erinnere mich an eine Nacht. Da mussten wir völlig grundlos auf offenem Feld im strömenden Regen stehen. Eine Dame neben mir, eine schon ältere, bekam eine Ohrfeige, weil sie einen Regenschirm aufgespannt hatte. Tatsächlich waren wir uns ziemlich sicher, dass wir alle getötet werden würden, würden die Japaner den Krieg gewinnen. Wissend, wann es enden würde, schien es endlos weiterzugehen.
Dieser Geschichtsverlauf brachte unvorstellbares Leid für die in Shanghai lebenden Ausländer. Als für diesen Ort zuständige Regierung, an der diese Gräueltaten stattfanden, trugen Chinas Prozesse eine hohe Verantwortung. Das ist das Shanghai Tilangqiao-Gefängnis, ein Ort, an dem einst japanische Kriegsverbrecher untergebracht waren. Xu Jiajun, der damals hier arbeitete, ist Experte für die Geschichte chinesischer Gefängnisse und die Shanghai-Prozesse. Die Japaner hatten mehr als 10 zivile Internierungslager in Shanghai, wobei eines davon sich in der Haifang Road im heutigen Bezirk Jing'an befand, mit mehr als 300 Insassen aus über 10 Ländern. Diese Lager hatten zwei Verwalter, einen namens Otera Satoshi und einen anderen namens Honda Doe, wobei einer der Direktor und der andere Verwaltungsaufseher war. Sie sorgten für sehr schlechte Lebensbedingungen der Inhaftierten, und als diese krank wurden, mangelte es an rechtzeitiger medizinischer Versorgung. Nach dem Sieg im Widerstandskrieg wurden diese beiden Männer vor Gericht gestellt und im Tilangqiao-Gefängnis inhaftiert. Das Gericht in Shanghai maß der Verhandlung dieses Falles große Bedeutung bei und währte von der Anklage bis zum Urteil 8 Monate. Dieses Dokument ist das Urteil jener Zeit. Jede überarbeitete Stelle trägt ein offizielles Siegel, was beweist, wie rigoros das Gericht damals war. Außerdem ist das Urteil mit vielen Seiten sehr lang, ziemlich detailliert und bedeutend. Nach einer langen und akribischen Untersuchung, Verhören und Zeugenaussagen verurteilte am 26. Juli 1947 das Shanghaier Tribunal jeweils Otera Satoshi zu 3,5 Jahren Gefängnis und Honda zu 4 Jahren Gefängnis. Wegen Verletzung der Regeln des Krieges, der Inhaftierung von Einwohnern der mit der Republik China verbündeten Nationen und deren Missbrauch. Dieses 20.000 Wörter umfassende Urteil stellt eindeutig die Rechtswidrigkeit dieser Handlungen fest. Zahlreiche Memoiren, mündliche Archive und physische Beweise beschreiben alle detailliert die japanischen Gräueltaten gegen ausländische Einwohner und dienen als Protokoll der Vergangenheit. Während der 14 langen Jahre des Widerstandskrieges hat Japan China weitreichenden Schaden zugefügt. Die Urteile des Tokio-Prozesses gegen Japans große Kriegsverbrecher waren als historischer Moment von unschätzbarem Wert, beinhalteten aber auch Mängel und Grenzen. Als Mitglied der alliierten Länder und innerhalb des rechtlichen Rahmens verfolgte China die Rechenschaftspflicht für japanische Verbrechen, die im Tokio-Prozess nicht behandelt wurden. Während des Zweiten Weltkriegs war China einer der wenigen souveränen Staaten im asiatisch-pazifischen Raum, die vor dem Krieg ihre nationale Unabhängigkeit bewahrt hatten. Daher reagierte die nationalistische Regierung äußerst verärgert und verstärkt gegen jedes Verhalten, das seine Souveränität verletzte. Eine besondere Manifestation dafür war die Herrschaft durch Marionettenregierungen in den besetzten Gebieten, einschließlich des Einsatzes von Zwangsunterricht, was eine wichtige Zielsetzung für den Anspruch der Rechenschaftspflicht war. Gegenwärtig stehen aus der Zeit des Manchukuo-Königreichs in Changchun in der Provinz Jilin immer noch zahlreiche Regierungsgebäude. Das Museum der Geschichte Nordostchinas unter japanischer Besatzung zeigt Beweise für Japans Anstrengungen, die Chinesen zu indoktrinieren und zu unterwerfen. Die Propagierung der sogenannten chinesisch-japanischen Freundschaft, die Verherrlichung des Angriffskrieges, die Einflößung einer militaristischen Ideologie und des Bushido-Geistes, die Verbreitung von Büchern und Filmen sowie die Umsetzung von Bildungsprogrammen offenbarte Japans Ambitionen, China in seine imperiale Sphäre durch Propaganda von Ideologie, Kultur und nationale Ambitionen eingliedern zu wollen. Aus verschiedenen Gründen wurden jedoch solche Verbrechen im Tokio-Prozess nicht als Kriegsverbrechen verurteilt. Am 21. Oktober 1946 wurde das chinesische nationalistische Militärtribunal in Shenyang, Provinz Liaoning, offiziell eröffnet. Unter den Fällen, die verhandelt wurden, gehört eine beträchtliche Anzahl zu dem, was die Chinesen als Verbrechen durch Propaganda und der Untergrabung der kulturellen Identität Chinas betrachteten. 6 Kriegsverbrecher, darunter Sumeya Yasuzo, wurden aufgrund dieser Anklage zu zeitlich festgesetzten und lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zu den oben genannten Straftaten gehören auch der Verstoß der Japaner gegen internationale Konventionen durch biologische und chemische Kriegsführung in China. Auch diese Verbrechen wurden im Tokio-Prozess nicht verhandelt.
Dies ist die Ausstellung von Beweisen zu biologischer Kriegsführung der Einheit 100 der japanischen Armee. Einheit 100 mit Sitz in Changchun wurde zur selben Zeit wie Einheit 731 eingerichtet. An einer großen Anzahl an Pflanzen, Tieren und lebenden Menschen wurden Experimente mit verschiedenen virulenten pathogenen Bakterien durchgeführt, was zu erheblichem Leid beim chinesischen Militär und in der Zivilbevölkerung führte.
Das Wuhan-Tribunal der nationalistischen Regierung stellte den Kriegsverbrecher Kajiwara Genjiro wegen des Einsatzes von Giftgas vor Gericht, während im sowjetischen Prozess in Chabarowsk ehemalige Offiziere der japanischen Kwantung-Armee für die biologische Kriegsführung während des Krieges verantwortlich gemacht wurden. Prozesse in 1956 in der Volksrepublik China nahmen zum Teil auch die Verfolgung der Verantwortung japanischer biologischer Kriegsführung auf. In diesen Prozessen versuchte man, die Anklageversäumnisse biochemischer Kriegsführung im Tokio-Prozess nachzuholen. Am 12. November 1948 verurteilte der Internationale Militärgerichtshof für den Fernen Osten 25 Kriegsverbrecher der Klasse A. 7 Männer, Tojo Hideki, Hirota Koki, Doihara Kenji, Itagaki Seichiro, Kimura Haitaro, Matsui Iwane und Muto Aikira wurden zum Tod durch Erhängen verurteilt. Etwa ein halbes Jahr später wurde das chinesische nationalistische Kriegsverbrecher-Militärtribunal aufgehoben mit der Verkündung, dass die 10 Kriegsverbrecher-Militärtribunale diese historische Aufgabe erfüllt haben. Über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren bearbeiteten die 10 Militärtribunale in Shenyang, Beijing, Taiyuan, Jinan, Suzhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Taipei und Guangzhou insgesamt 2435 Fälle, wobei 110 Todesurteile vom Nationalen Verteidigungsministerium der nationalistischen Regierung verhängt wurden. Jedes dieser Urteile enthüllte die Kriegsverbrechen der japanischen Armee an die Öffentlichkeit und war Teil des ersten internationalen Versuchs Chinas, die neuen internationalen Rechtsinstrumente einzusetzen, um dem japanischen Kriegsverbrechen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Die Kriegsverbrecherprozesse waren sozusagen die erste Arena, in der China die Welt des Völkerrechts betrat. Zum ersten Mal hatten sie es mit der Wirklichkeit supranationaler Verbrechen zu tun und verschafften chinesischen Stimmen Gehör. Die chinesischen Prozesse waren jedoch auch Gelegenheit, Verbrechen, die im kollektiven Gedächtnis der Chinesen von Bedeutung waren, ein Denkmal zu setzen.
Zum ersten Mal in der modernen Geschichte Chinas führte China als siegreiche Nation gerechte Prozesse gegen Aggressoren. Die Prozesse enthüllten die von japanischen militaristischen Aggressoren in China begangenen Verbrechen, bestraften die Verbrecher und sorgten für Gerechtigkeit. Aufgrund mangelnder Arbeitskräfte und Ressourcen damals, sowie Faktoren wie der fortwährende Einsatz japanischer Truppen durch die nationalistische Regierung, waren Prozesse eher lückenhaft, enttäuschend und zu nachlässig strafend. Viele Kriegsverbrecher entgingen dem Prozess und der Bestrafung. Unter den historischen Umständen der damaligen Zeit waren die Bedingungen äußerst begrenzt. Sie scheuten sich keiner Mühe, japanischen militärischen Kriegsverbrechen einen umfassenden Prozess zu machen. Es gab natürlich einige Einschränkungen, ob die Angeklagten ihre Verbrechen zugaben und ob sie wirklich ihre Handlungen reflektierten. Im Vergleich zu den Prozessen der Volksrepublik China gab es in dieser Hinsicht einen signifikanten Unterschied. Chinas Verurteilung japanischer Kriegsverbrecher setzte sich fort. 1950 führte die neu gegründete Volksrepublik China eine interne Untersuchung gegen mehr als 1000 japanische Kriegsverbrecher durch. Das über ihren Häuptern hängende Schwert der Gerechtigkeit fiel für diese Kriegsverbrecher zum Schluss noch Jahre nach Kriegsende.